Wohin?
Zurück in die Zukunft.
Es ist der 20. Oktober 2015, liebe Freunde des Kultkinos. Und damit sind es wirklich nur noch wenige Stunden, bis Marty McFly aus dem Jahr 1985 direkt zu uns in die Zukunft geflogen kommt. Da haben wir Fans jetzt mal schlappe 30 Jahre drauf gewartet, zu sehen, wie die Zukunftsvisionen aus Zurück in die Zukunft 2 in Erfüllung oder eben halt auch nicht in Erfüllung gehen. Heute Abend das große Back to the Future Special.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Wir gucken heute Abend zurück auf knapp 30 Jahre Zukunftsgeschichte im Kino. Morgen ist der 21. Oktober 2015. Genau das Datum, zu dem Marty McFly und Doc Brown im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft reisen. Wir sprechen heute Abend mit dem Regisseur aller drei Filme, mit Robert Zemeckis. Wir sprechen auch mit Sven Hasper, der deutschen Stimme von Marty McFly und Michael J. Fox. Wir gucken auf das, was uns damals als die Zukunft versprochen wurde und was wirklich bisher davon eingetreten ist. Und wir reden über das Paradoxon des morgigen Datums mit der Frage, warum Marty McFly, zumindest in der deutschen Version des Films, niemals morgen hätte landen können. So, außerdem gucken wir in den buchstäblich atemberaubenden Hochseilfilm The Walk, der am Donnerstag neu im Kino startet, und sprechen mit dem Hauptdarsteller Joseph Gordon-Levitt, nur um dieses weitere Highlight der Sendung nicht zu vergessen. So, erstmal aber das große Zurück in die Zukunft Spezial, Vorhang auf und Bühne frei für eine Stunde Film. Und bitte, was soll ich mit den Hosentaschen machen, Doc?
Krempel die Hosentaschen raus. Alle Jungs in der Zukunft lassen die Hosentaschen raushängen.
D-Radio Wissen.
Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Und Leute, sowas ist mir wirklich auch noch nicht passiert. Ich war ja selbst damals drin im Kino, 1989, als Zurück in die Zukunft 2 rauskam. In den ersten 1985 durfte ich noch nicht alleine rein, da war ich noch zu klein. Dann habe ich also dann irgendwann 86 oder 87 auf einer VHS-Videokassette gesehen. Ja, so hießen DVDs damals. Beim zweiten aber 1989 war ich dann also selbst im Kino und ich weiß noch, wie ich dachte, boah, krass. Wobei, nee, krass haben wir damals noch nicht gedacht. Wahrscheinlich dachte ich, wow. Oder vielleicht dachte ich auch, cool. Dieses 2015, dieses Jahr, in das Marty McFly und Doc Brown reisen, das ist echt die Zukunft und das sind noch fast 30 Jahre. Und natürlich habe ich mir auch damals schon, genau wie später, wann immer ich die Filme beispielsweise im Fernsehen gesehen habe, habe ich mir die entscheidenden Fragen gestellt. Werden unsere Schuhe 2015, wie im Film vorhergesagt, elektronisch sein?
Powerlaschen, nicht schlecht.
Werden sich die Ärmel unserer Jacken auf Knopfdruck auf die richtige Größe einstellen?
Das Ding passt mir nicht.
Passt.
Werden die Filme im Jahr 2015 wirklich alle in 3D sein? So wie hier im Film beim 19. Teil von Der Weiße Hai.
Der Hai sieht immer noch wie eine Attrappe aus.
Und natürlich, und das war für mich als Skater damals die wichtigste Frage überhaupt, haben die Skateboards im Jahr 2015 wirklich keine Rollen mehr?
Kleiner, warte, Augenblick, hör zu.
Hey!
Ich brauch mal kurz dein Hoverboard.
Ja, es gab damals viele wichtige Fragen, die mich und andere Zurück in die Zukunft-Fans wirklich brennend interessiert haben. Und wir mussten abwarten, denn der gute alte DeLorean, also die Zeitmaschine in den Filmen, die war ja nun wirklich leider nur Fiktion. Also abwarten, ins Café setzen und schon mal ordentlich Kohle einstecken haben, wenn die Softdrinks in der Zukunft wirklich so teuer werden würden.
In genau 2 Minuten gehst du um die Ecke ins Café der 80er Jahre. Geh rein und bestell dir eine Pepsi. Hier ist ein 50er.
Abwarten mussten wir alle, all die ganzen Jahre bis heute oder meinetwegen auch gut, ganz genau gesagt bis morgen, weil morgen endlich dieser 21. Oktober 2015 ist und wir jetzt einige der Antworten kennen. Ja, es gibt elektronische Schuhe, es gibt ausreichend Sneaker mit blinkenden Lampen dran und Nike hat ja die im Film sogenannten Nike Max mit diesen Powerlaschen-Schnürsenkeln auch wirklich mal in begrenzter Stückzahl gebaut. Ja, auch die allermeisten Filme, die 2015 in die Kinos kommen, sind heute in 3D. Ja, es gibt Videotelefonie, wie im Film, ne, nutzen viele von uns beispielsweise über Skype oder über irgendwelche anderen Anbieter. Aber Gott sei Dank, nein, kostet eine zuckerhaltige Erfrischungslimonade auch 2015 immer noch keine $50. Vor allem aber, und da bin ich persönlich sauer drüber, hat die Nummer mit dem Hoverboard nicht so geklappt, wie ich mir das zumindest vorgestellt habe. Da kam mir die Gelegenheit neulich also gerade recht, mit dem Regisseur der Filme reden zu können, mit Robert Zemeckis. Ich also hin, Aufnahmegerät dabei und mein Skateboard. Habe ihm gesagt, okay, ihr hattet damals in Zurück in die Zukunft 2, hattet ihr wirklich mit ein paar Sachen recht, aber warum hat mein Skateboard, und habe es ihm wirklich auch hingehalten, immer noch Rollen dran? Sagt der zu mir, wieso? Zwei Hoverboards gibt es doch.
Oh, no, there's two hoverboards. No, 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 there's two. No, 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 there's two. There's two. Lexus made one. Yeah. And they're and these guys in San Jose made one. The Lexus one is, you know, they're both very rudimentary, but they both work.
Verarschen kann ich mich alleine, lieber Robert Zemeckis. Also diese beiden Hoverboards, die er meint, wo er gerade selber gesagt hat, ich gebe zu, die sind ein klein bisschen rudimentär, aber sie funktionieren doch. Also das sind Boards, die über so eine spezielle Elektromagnettechnik funktionieren. Da kann man sich dann zwar draufstellen und die schweben dann auch tatsächlich immer noch, wenn man draufsteht. Aber wie gesagt, nur auf dem speziell dazu gebauten Untergrund, so einer ganz speziellen Mini-Halfpipe, kann man sich auch bei YouTube angucken. Also ein Hoverboard wie im Film ist das nicht. So. Trotzdem musste ich ihm den Erfolg gönnen, kann man so sagen, dass sie damals, 1989, einige wirklich gute Sachen für 2015 vorausgesagt hatten, auch wenn er zu mir meinte, es gibt da so ein ganz grundlegendes Problem beim Voraussagen der Zukunft.
Here's the problem with predicting the future. The best you can ever do is 50%. That's the best you can ever do. So we did pretty good. That's what we did in the movie. We did 50%. We did not predict the iPhone. In our movie, we have phone booths still on the street. The problem with predicting the future is you can only predict it based on the place that you are here.
Ja, das stimmt, da hat er recht. Ne? Handys fehlen im 2015 von Zurück in die Zukunft 2 komplett. Genau wie das Internet beispielsweise, ne? Auch nicht vorausgesagt. Stattdessen ist ja im Film das Faxgerät, das technische High-End-Gerät der Zukunft, aus heutiger Sicht auch ein bisschen putzig, könnte man sagen. Gut, und letzten Endes das mit den fliegenden Autos, das hat jetzt auch nicht ganz so geklappt. Trotzdem Glückwunsch an Robert Zemeckis und einen lieben Gruß nach Japan an dieser Stelle. Da erlebt er nämlich heute bzw. morgen seinen 21. Oktober 2015. Viele Fragen seit damals, die wir Fans uns alle gestellt haben, sind also geklärt worden. Fragen darüber, ob die Zukunft im Oktober 2015 wirklich so aussehen wird wie im Film. Nur eine Frage. Eine Frage haben wir uns nicht gestellt. Warum auch letzten Endes? So eine Frage stellt sich kein Mensch. Niemand von uns hat sich die Frage je gestellt, gibt es das Datum aus dem Film überhaupt? Ja, hört hin. Es ist gleich die zweite Szene des Films. Da ist Zurück in die Zukunft 2 gerade mal 4,5 Minuten lang. Sie fliegen im Auto, Marty McFly, seine Freundin Jennifer und Doc Brown. Die Zeitmaschine hat funktioniert. Sie kommen irgendwo an, wo sie umgeben sind von lauter fliegenden Autos. Und an genau dieser Stelle fragt Marty das hier.
Okay, Doc, was ist los, hä? Wo sind wir? Wann sind wir?
Wir sind im Landeanflug auf Hill Valley, Kalifornien. Um 16.29 Uhr am Dienstag, dem 21. Oktober 2015.
Sekunde. Können wir das bitte nochmal hören? Also nur das Datum bitte.
Am Dienstag, dem 21. Oktober 2015.
Das ist die Frage, die wir alle nie gestellt haben, all die Jahre lang. Ich meine, warum auch? Wenn die im Film sagen, dass der 21. Oktober 2015 ein Dienstag wäre, dann glauben wir das natürlich. Ich habe gedacht, mich trifft der Blitz beim Kacken, ganz ohne Mist, als mir das aufgefallen ist. Wenn Marty und Doc Brown zu einem Dienstag, den 21. Oktober, geflogen sind, dann wäre das ein rein fiktives, ein filmisches Datum und kein reales. Dann könnte alles, was wir im Film sehen, echt sein, weil es in einem anderen Raumzeitkontinuum spielt. Wenn ihr mir bitte freundlicherweise folgen könntet, dann hätten wir nichts in der Hand, was wir mit der echten Realität vergleichen könnten. So. Was tun? Zuerst mal habe ich mir die amerikanische Version auf DVD mal angeguckt.
Where are we? When are we?
We're descending toward Hill Valley, California. at 4:29 p.m. on Wednesday, October 21st, 2015.
Aha. Im Original, also zumindest auf der DVD von 2005, ist es ein Mittwoch. Warum reden die also dann in der deutschen Synchroversion bloß von einem Dienstag? Das Problem ist nämlich, man kann nicht von den Lippen ablesen, was Doc Brown-Darsteller Christopher Lloyd im Original sagt. Es wird, während er es sagt, nämlich die Zeitschaltuhr im DeLorean eingeblendet und nicht sein Gesicht. Also werden wir versuchen, dieses Mysterium heute Abend nach und nach aufzuklären in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen, dem Zurück in die Zukunft Spezial. Und ich freue mich sehr, dass die Stimme von Michael J. Fox sich kurz Zeit genommen hat, auch bei uns vorbeizuschauen. Sven Hasper ist da. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Sven, wie erinnerst du dich an diese Aufnahmen damals? Es ging ja relativ schnell. Michael J. Fox war auch noch nicht so wahnsinnig bekannt. Du warst dann seine Stimme und die Zurück in die Zukunft Filme wurden in relativ kurzer Zeit Blockbuster. Wie war das für dich damals?
Es ist ja unheimlich lange her. Also wir reden ja über 30 Jahre, ne? Auf den Tag genau. Der erste Teil kam zu mir. Ich war noch ein relativ unbekannter kleiner Sprecher, habe ein paar Sachen gemacht und dann gab es dieses Probesprechen für irgendeinen Film. Es war ja immer nur von einem Film erst die Rede. Und da gibt es einen Regisseur, der heißt Steven Spielberg und der oder ein Produzent, der sich das anhören möchte. Kein Mensch wusste, wer Steven Spielberg ist. Also ich jedenfalls wusste das nicht. Und dann hat er mich ausgewählt. Ja, und kurz danach kam dann Teil 2 und Teil 3 und man merkte, das ist schon eine ziemlich coole Nummer, die da läuft, dieser Film. Also, und vor allen Dingen, dass der eben auch so lange cool ist und auch heutzutage noch Filmgeschichte ist, finde ich toll.
Im ersten Teil ging es 30 Jahre in die Vergangenheit, aus der musste Marty dann zurück in die Zukunft. Im zweiten Teil geht es dann aus damaliger Sicht 30 Jahre in die Zukunft. Kannst du dich erinnern beim Einsprechen damals, wir wissen von der Synchronarbeit, ihr seht ja als Sprecher manchmal wirklich nur kleine Ausschnitte. Manchmal bei Hollywood-Filmen ist das sogar nur schwarz-weiß oder nicht so gut zu erkennen, alles wegen Copyright. Aber erinnerst du dich daran, dass das damals schon alles irgendwie futuristisch ausgesehen hat in Teil 2?
Also ich kann mich entsinnen, ich habe den Teil 2, damals bekam ich noch eine VHS zur Ansicht mit nach Hause. Das ist heute, würde man mir die Hand abhacken wahrscheinlich, wenn ich sowas hätte. Und das war schwarz-weiß und es liefen irgendwelche bunten Streifen durchs Bild und Wasserzeichen waren zu sehen. Und ich erkannte nichts und ich habe gedacht immer, warum machen die so einen Hype um so einen Film? Der ist doch langweilig. Ich habe überhaupt nicht erkannt, was da abgeht. Und es war halt wie ein Science-Fiction-Film, wo man sagt, ja, da fliegen Autos durch die Gegend, ja, toll. Aber das Hoverboard war nicht als Hoverboard zu erkennen. Die Nike Max, die waren, das war nicht wirklich zu erkennen, dass das ein futuristischer Schuh ist. Also von daher, für mich während der Aufnahmen war das überhaupt nicht zu erkennen.
Michael J. Fox hast du dann über lange Zeit begleitet, bis dann seine Parkinson-Erkrankung publik geworden ist und er sich ja auch zumindest aus dem Filmgeschäft mehr zurückgezogen hat, um mehr für seine Stiftung machen zu können. Wie oft kommt das heute noch vor, dass du speziell auf Michael J. Fox angesprochen wirst, dass Leute von dir sich wünschen, dass du sagst, sie sind der Doc oder irgendwas in der Art?
Passiert immer wieder, ist ganz interessant. Also das finde ich natürlich auch immer ganz rührselig und man trifft immer wieder auf Fans, auf Leute, die sagen, das ist mein Film, ich lebe diesen Film. Ich hatte letztens einen runden Geburtstag und es spielten ein paar Kollegen für mich und einer sagte dann, ein Lied müssen wir unbedingt machen, das ist mir ein ganz besonderes Bedürfnis und das war das Johnny B. Goode aus dem ersten Teil. Er sagte, das muss ich unbedingt für dich spielen. Immer wenn ich dieses Lied spiele oder singe, dann muss ich immer an dich und immer an die Trilogie denken.
So ein Michael J. Fox über Jahre, wenn man den dann nicht mehr spricht, verliert er sich oder hast du den immer noch da? Also diese spezielle Färbung im Gegensatz zu Christian Slater, den du gesprochen hast, Matthew Broderick, den du gesprochen hast, glaube Mark Wahlberg auch irgendwann mal.
Ja, mal ein Film, ja, hier und da. Natürlich behältst du das irgendwie, aber das ist wiederum mein Vorteil, dass sich meine Stimme eigentlich so nicht viel verändert hat. Ich bin nicht von der Stimme her halt nicht so alt, wie ich eigentlich alt bin. Von daher kann ich das immer wieder herstellen. Und das Ding aus Zurück in die Zukunft, das kriege ich immer wieder hin. komischerweise.
Also könntest du jetzt auch, du merkst, ich versuche mich vorsichtig ranzutasten, also könntest du mir vielleicht auch sagen, wie möglicherweise Marty McFly das echte 2015 finden würde? Wenn er da jetzt aus dem Auto steigt, aus dem DeLorean?
Wenn der jetzt hier ankommen würde, hat er das in seinem Film schon mal gesehen, dann würde er sich wundern, dass die Autos nicht fliegen. Also er würde wirklich sagen, was ist denn hier los, Leute? Das ist 2015, eure Autos fliegen ja gar nicht. Wie, und es gibt Tankstellen? Warum ist das Benzin so teuer? Tankt ihr nicht mit Hausmüll? Gibt's keine Fluxkompensatoren? So würde er sprechen. Und er würde sich wundern, dass die Skateboards immer noch Rollen dran haben.
Sven, vielen Dank, dass du dir zum 30-jährigen Jubiläum, zu dem besonderen Datum, das wir morgen haben, die Zeit genommen hast. Eine Sache noch ganz zum Schluss vielleicht, denn da habe ich mich gefragt, bin ich wirklich der einzige Depp, dem es 30 Jahre nicht aufgefallen ist? Doc Brown, in dem Augenblick, wo die beiden losfliegen, sagt zu Marty, wir sind im Landeanflug auf Hill Valley um 16.29 Uhr am Dienstag, den 21. Oktober 2015.
Hatten die keinen vernünftigen Kalender?
Ich weiß es nicht.
Was ist denn da?
Ja, ist mir tatsächlich jetzt über all die Jahre, hinterfragt man dieses Datum ja nicht, wenn es noch ein paar Jahre klar. In der Zukunft ist, es ein Dienstag oder ein Mittwoch oder ein Samstag. Im Film heißt es Dienstag, der 21. Oktober. Ist dir wahrscheinlich damals, als du es vorgespielt bekommen hast, auch nicht wirklich aufgefallen?
Nein, natürlich nicht. Aber du hättest Herrn Zemeckis fragen können.
Ja. Wenn ich es eher bemerkt hätte,
hätte ich ihn gefragt. Genau.
Prima. Ich danke dir sehr für
sehr,
die
sehr
Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Sven Hasper, die Stimme von Marty McFly und von Michael J. Fox. Vielen Dank.
Gerne.
Also, wenn Sven sich verständlicherweise jetzt auch nicht so wirklich erinnern kann, ob das damals in der amerikanischen Originalversion ein Tuesday oder ein Wednesday war, ob das jetzt ein Übersetzungsfehler oder was auch immer war, dann habe ich aber vielleicht jetzt noch eine andere Idee, wen wir fragen könnten. In der deutschen Synchronisation heißt es merkwürdigerweise Landeanflug auf Hill Valley am Dienstag, den 21. Oktober 2015. Wir wissen aber, dass heute Dienstag der 20. ist und morgen Mittwoch der 21. Und ich habe tatsächlich jemanden finden können und sogar erreichen können. Dr. No ist am Telefon. Dr. Michael Nofka, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
So, der Grund, dass wir jetzt mit Ihnen sprechen, ist ein ganz einfacher. Nicht nur, weil Sie selbst auch Synchronsprecher sind und viele bekannte Schauspieler schon gesprochen haben, wie zum Beispiel Rick Moranis, Jackie Chan, Michael Palin von den Monty Pythons, genau. Sean Penn schon vertont, sondern der Grund, warum wir jetzt reden, ist, dass Sie damals vor knapp 30 Jahren, 1988, 89 kam der Film raus, Sie haben damals die Dialogregie gemacht für die deutsche Synchronisation des Films.
Richtig.
Haben Sie noch irgendeine Erinnerung daran, warum es jetzt in der deutschen Fassung seit damals heißt, Dienstag, der 21. Oktober 2015?
Keinen blassen Schimmer.
Vielen Dank für das Gespräch.
Es ist so lange her. Es ist so lange her. Und man hinterfragt natürlich ein, ich sage mal, auf Herz und Nieren geprüftes amerikanisches Drehbuch erstmal nicht.
Ja.
Sondern man ist ja gehalten, möglichst hart am Original zu bleiben. Und möglicherweise ist dort ein Fehler übernommen worden. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass möglicherweise in der ersten Fassung, mit der wir vielleicht gearbeitet haben, dass da der falsche Wochentag drin war.
Ja.
Ich kann es mir sonst überhaupt nicht erklären.
Ja, zumal wir das wissen aus den Synchronstudios, dass ihr da immer sehr streng nach den Vorgaben des Originals arbeiten müsst. Da kommt ja auch kein Übersetzer auf die Idee, so ein Wednesday im Original gegen einen Dienstag in der Übersetzung auszutauschen.
Überhaupt nicht. Und so viel sprechen wir alle Englisch, dass wir wissen, um welchen Wochentag es sich handelt.
So, und da wir ja auch wissen, dass ihr bei der Synchronisation, anders geht's ja nicht, ihr guckt euch ja erst das Original an, richtig. Dann hat man den deutschen Text, der muss dann, gibt es meist so 1-2 Proben, dass man möglichst lippensynchron die Übersetzung aufs Original bekommt. Und wenn es da schon Wednesday gehießen hätte, wäre es euch ja spätestens da aufgefallen.
Auf jeden Fall. Nur, den Text, den macht man ja im Prinzip vorher. Das ist ja der Synchronschritt davor. Das heißt also, der Autor, und das war in dem Falle auch ich, hat quasi das übernommen, was A, im Original möglicherweise gesagt wurde, beziehungsweise B, was in einer Rohübersetzung tatsächlich stand. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch der Rohübersetzer über dieses Ding gestolpert ist. Dann ist es auch noch möglich, dass dieses Buch hier vom Verleih und möglicherweise auch dann noch von, ich sage mal, amerikanischen Supervisern gegengelesen wird.
Ja.
Und solche Sachen, da sind die Leute eigentlich ziemlich drauf geeicht, dass man die always double check, also zwei, dreimal sich anschaut, sind wir hier richtig am Original dran.
Wir sind der Lösung einen Schritt näher gekommen. Vielen Dank,
kein
Dr.
Problem.
Michael Nowka, der Mann, der damals die deutsche Übersetzung sozusagen produziert hat für diesen Film.
Herzlichen Dank auch und schöne Grüße an all die Fans.
Danke.
Das sind einige. Bis dann. Tschüss.
Also wir halten mal fest, wäre es in der amerikanischen Originalversion von 1989, wäre es da schon ein korrekter Wednesday gewesen, dann hätten Michael Nowka und seine Leute das auch in einen Mittwoch übersetzt und dann hieße es auf Deutsch jetzt nicht zufällig seit fast 30 Jahren Dienstag. Denn hätte im Originaldrehbuch damals schon Wednesday gestanden, dann hätten die das tatsächlich ja auch wirklich wortwörtlich so übersetzt. Ich habe es gerade eben ja auch nochmal zusammen mit Dr. Nowka erklärt. Ne? Das Original wird immer dem Sprecher nochmal vorgespielt, damit der hört, mit welcher Stimmung sagt der Originalschauspieler das. Man muss es ja genauso auch übertragen können von der emotionalen, von der Stimmlage her. Und spätestens da, wenn Doc Brown im Original Wednesday gesagt hätte, wäre es da aufgefallen. Also, ich fasse zusammen. Die einzige in Frage kommende Wahrheit ist, in der amerikanischen Kinoversion von Zurück in die Zukunft 2 ist es damals auch der falsche Tuesday gewesen. Daher ist in unserer deutschen synchronisierten Version bis heute fälschlicherweise von Dienstag, dem 21. Oktober 2015 die Rede.
Am Dienstag, dem 21. Oktober 2015.
Ja, ihr habt's gehört. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, richtige. Also für die DVD-Fassung, so da war ich, für die DVD-Fassung, die 2005 rausgekommen ist, muss also der Verleih Universal Pictures es irgendwie nachbearbeitet haben im Original. Vielleicht, weil es irgendeinem Fan aufgefallen war und man sich dachte, Mensch, super, jetzt für die DVD-Version können wir diesen Fehler endlich mal ausbügeln. 2005, nur für die anderssprachigen Synchronisationsversionen hat man sich diesen Stress einfach nicht gemacht. Jetzt sagt ihr möglicherweise, ja Herrgott, dann ruft doch bei Universal an, du Trottel. Hab ich natürlich auch gemacht, da kriegt man nur keine Antwort, die einem irgendwie weiterhilft. Bei Universal Deutschland hieß das sogar, ich wäre der Erste gewesen, der sie da überhaupt jemals drauf aufmerksam gemacht hätte. Und von den Amis gab es also bisher gar keine Antwort. So, wie auch immer, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, euch das alles nochmal ganz genau anzugucken. Wenn ihr noch Tickets kriegt, in über 500 Kinos in Deutschland läuft nämlich morgen, und zwar nur morgen, das gesamte Triple Feature von Zurück in die Zukunft, die Teile 1 bis 3 hintereinander weg. Da könnt ihr dann selbst gucken, je nachdem, welche Vision ihr seht, ob Original oder deutsche Synchro, ob der 21. Oktober 2015 ein Dienstag oder ein Mittwoch ist. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ja, sorry, ich bin Fan. Aber natürlich haben wir auch noch ein paar andere Themen im Köcher. Ein paar davon werden euch jetzt liebevoll präsentiert von Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen.
Film News.
Das Erwachen der Macht kommt näher. Liebe Star Wars-Fans, jetzt ist es wirklich mal an der Zeit zum Durchdrehen. Nach unzähligen kleinen Schnipselchen und Anfix-Teasern ist er nun endlich da. Der erste komplette, knapp 2,5 Minuten lange Trailer zu Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Und wer von euch in den kommenden Tagen im richtigen Kinofilm sitzt, kriegt die 2 Minuten 23 Sternenkrieg-Dröhnung sogar von der fetten Leinwand aus in Dolby 7. irgendwas ins Gehirn massiert. Wenn nicht ins Kino geht, der guckt jetzt im Netz. Da findet ihr den optisch durchaus extrem beeindruckenden Trailer auch. Und jetzt nur noch 58 Tage durchhalten. Ab dem 17. Dezember gibt es dann ja auch endlich die restlichen 134 Minuten in 3D im Kino. Hätten wir das gebraucht? Hätten wir nicht. Kriegen wir aber. Wenn ich sage Vampire gegen Werwölfe und ausdrücklich dazu sage, nicht Twilight, dann sagt ihr Underworld. Genau. Die ewige Saga der zwei sich gegenseitig meuchelnden und mordenden Fabelwesen, die in jedem Teil irgendwie, sagen wir mal, komplett gleich war. Und sofort hat man als Schauspielerin in der Hauptrolle auch wieder Vampir-Lady Kate Beckinsale vor Augen. Die ist natürlich auch jetzt in Teil 5 wieder mit dabei. Ein genauer Titel steht noch nicht fest. Immerhin laufen die Dreharbeiten seit heute in Prag. Und irgendwann nächstes Jahr kommt Underworld 5 dann in die Kinos. Wer auch immer da noch reingehen soll. Ganz interessant, mit Anna Förster gibt eine Deutsche hier ihr Regiedebüt. Und dann gleich mit einem Hollywood-Franchise. Förster ist eine erfahrene Kamerafrau, die vor allem viel für und mit Roland Emmerich gearbeitet hat. Ob das ein gutes oder schlechtes Omen ist, das sehen wir dann in 2016. Ey, guck mal hier, Drogen von Zac Efron. Nicht lustig, Idiot, du bist gefeuert. So ungefähr muss es vor ein paar Tagen abgelaufen sein, am Filmset von Bad Neighbors 2, der Fortsetzung der Nachbarschaftskomödie mit Seth Rogen und Zac Efron in den Hauptrollen. Weil beim Dreh jetzt ein Mitarbeiter am Set einen dämlichen Witz über Hollywood-Schönling Efron machte, musste er direkt seine Sachen packen. Der Komparse hatte nämlich ein Foto im Netz gepostet, auf dem angeblich Marihuana zu sehen sein soll. Darunter schrieb er: "Danke für das Gras, Zac Efron." Und schrieb sogar noch dazu: "Achtung Leute, das ist eine Attrappe." Ob das dann der Filmverleih, die Produktionsfirma, Efron selbst oder alle zusammen keinen wirklich guten Witz fanden, wissen wir nicht. Nur, dass der Scherzkeks sofort den Dreh verlassen musste und nicht mehr im Film auftauchen wird. Wenn ihr also jemals nach einem guten Beispiel sucht, wie sich jemand eine vielleicht große Hollywood-Zukunft in Sekunden zunichte gemacht hat, das hier ist eins. Bad Neighbors 2 kommt, mit Gras oder ohne, auch 2016 ins Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Also, stellen wir uns vor, es sei das Jahr 1974 in New York City. Und ich bin verliebt in zwei Gebäude, zwei Türme oder wie man sie überall auf der Welt nennt, die Twin Towers des World Trade Center. Mein Traum ist, zwischen diesen zwei Türmen ein Drahtseil zu spannen und darauf zu laufen.
Der Mann, den ihr hier gerade sprechen hört, der heißt Philippe Petit. Zumindest heißt er so in echt. Im Film wird er gespielt von Joseph Gordon-Levitt. Und der Film heißt The Walk. Und der erzählt die wahre Geschichte eines jungen Hochseilartisten, der 1974 letztendlich genau das gemacht hat, wovon er jahrelang geträumt hat. Er ist auf einem Drahtseil von einem Turm des World Trade Centers zum anderen gelaufen, 417 Meter über den Straßen von Manhattan. Und das nicht etwa als lange geplante Werbeaktion für die Stadt New York, sondern völlig illegal, nach monatelanger Vorbereitung, die für Philippe und seine Freunde überhaupt kaum leistbar war.
Du weißt nicht mal, wie es auf dem anderen Dach aussieht. Du weißt nicht, wann die Arbeiter anfangen und wann sie nach Hause gehen. Du hast keine Ahnung, wie weit die Türme wirklich voneinander entfernt sind. Das ist Wahnsinn!
Ja, es ist Wahnsinn. Niemand mit gesundem Menschenverstand würde das versuchen. Darum muss ich es tun, weil es noch nie jemand getan hat. Also ja, ich gebe zu, ich bin verrückt.
Ah, ja.
Ja, du liebst mich, weil ich verrückt bin. Ich bin irre. Ich bin total wahnsinnig.
Und getrieben von diesem Wahnsinn holt sich Philippe Rat von allen Menschen, die ihm irgendwie weiterhelfen können. Auch von dem alten, weisen Artisten Papa Rudi, gespielt von Sir Ben Kingsley. Und dem offenbart er dann, eher im Streit als freiwillig, den heftigsten Plan seines Vorhabens.
Du ziehst dir einen Haltegurt unter dein Kostüm an und befestigst einen Karabiner an einen Rettungsseil.
Ein Rettungsseil?
Du kniest auf dem Draht. Du klippst ihn von einer Seite auf die andere. Die Zuschauer denken, du grüßt.
Das werde ich nicht tun. Das würde ich niemals tun.
Wieso kommst du dann her? Weil du so viel weißt? Du sagst mir, ich habe Unrecht?
Nein, weil du mir sagen sollst, wie ich dieses Drahtseil befestigen kann, nicht wie ich einen heuchlerischen Drahtseilakt aufführe, wie ein Feigling.
Jetzt wisst ihr, was ich mit Wahnsinn gemeint habe. Philippe Petit will also in 417 Metern Höhe ein Stahlseil überqueren, das zwischen den Dächern zweier gerade erst fertiggestellter Hochhäuser gespannt wird. Nicht irgendwelcher Hochhäuser, sondern der 1974 höchsten Gebäude der Welt, dem World Trade Center, ohne jede Art von Rettungsseil. Sein gesamtes Team bekommt also bis ins Tausendstel die geplanten und getimten Aufträge, Handlungsabläufe wieder und wieder eingebläut, bis jeder seinen Part im Schlaf beherrscht. Anreise nach New York, Ausspionieren der Baustelle, bei Nacht und Nebel anrücken, das Material irgendwie heimlich aufs Dach hochkriegen. Philippe sagt es wieder und wieder und wieder.
Und wenn die Luft rein ist, dann bringen wir so schnell wir können alles aufs Dach und spannen die Seile. Um Mitternacht sind wir fertig. Habt ihr gehört? Um Mitternacht. Dadurch habe ich Zeit, rüberzuschleichen zum Nordturm und die Verankerung zu prüfen. Denn ich prüfe auf jeden Fall die Verankerung auf beiden Türmen. Bei Sonnenaufgang um 6 Uhr früh mache ich den ersten Schritt.
Gut, ich gebe zu, und das ist wirklich der einzige leichte Kritikpunkt an dem Film, dieser nicht so wirklich besonders gute französische Akzent, der nervt irgendwann ein kleines bisschen. Joseph Gordon-Levitt spricht ihn im Original auch, wenn auch ein klein bisschen besser, aber das hätte man sich einfach auch komplett schenken können. Das hätte für diesen Film keiner gebraucht. Der gesamte Rest ist aber wirklich Adrenalin pur, also selbst dann, wenn man die Geschichte von Philippe Petit kennt. Und genau so, wie es im Original passiert ist, wird sie halt auch im Film erzählt. Philippe, also der echte Philippe Petit, hat das Team beim Dreh beraten und hat auch Joseph Gordon-Levitt das Seiltanzen überhaupt beigebracht. Ich wusste vorher, wie das alles ausgeht, als ich im Kino gesessen habe, und trotzdem habe ich mich im Sessel festgekrallt, als es soweit war. Denn Regisseur Robert Zemeckis und seine Leute haben einen wirklich brillanten Job gemacht. Es sieht alles zu 100% echt aus. Die beiden Türme des World Trade Centers sind plötzlich wieder da. Da sieht nichts nach Computeranimation aus. Und dann der Drahtseilakt selbst oder auch schon vorher beim Training und bei der gesamten Vorbereitung. Alles in 3D ist wirklich der Hammer. Also wer nicht so richtig 100%ig schwindelfrei ist, nimmt sich vielleicht lieber besser ein Kotztütchen mit in den Film. Ihr guckt, wenn ihr im Kino seid, 417 Meter steil nach unten. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Also, die gesamte Drahtseil-Action ist wirklich zum feuchte Achseln kriegen. Die Story drumherum ist spannend erzählt. The Walk, ab Donnerstag neu im Kino, ist eine ganz klare 3D-Empfehlung für die große Leinwand. Ich sage euch ganz ehrlich, das letzte Mal, dass mich 3D in dem Kinofilm so beeindruckt hat, das war tatsächlich in Gravity, wo ich auch fand, dass 3D absolut sinnvoll war. Diesem Wahnsinns-Weltraum-Action-Spektakel mit Sandra Bullock und George Clooney. Und jetzt bei diesem Film, über den ich eben gerade mit euch gesprochen habe, The Walk, ging es mir tatsächlich nochmal genauso. Zum einen tatsächlich wegen dieser Hochseil-Action, also wenn man da 417 Meter runterguckt, dann nimmt es einem den Atem so gut, wie es gemacht ist. Aber das ist nicht das Einzige, was so gut gemacht ist. Was mich nebenbei vollkommen geflasht hat, war das World Trade Center wiederzusehen. Ich habe da Mitte der 90er vorgestanden vor diesem Gebäude. Die Szene gibt es auch im Film. Es hat mich fast zu Tränen gerührt. Ich habe damals auch mit der Brust, mit dem Bauch ans Gebäude gelehnt da gestanden und habe diese 400 Meter hochgeguckt, habe das sogar noch fotografiert damals. Und all das sieht man jetzt im Film wieder, als wäre das alte World Trade Center wieder auferstanden. Darüber habe ich unter anderem auch mit Joseph Gordon-Levitt gesprochen und ihn gefragt, ja, wie ging es dir eigentlich, als du zum ersten Mal im fertigen Film diese täuschend echten World Trade Center Türme gesehen hast, die so kein bisschen nach 3D-Effekt beziehungsweise die kein bisschen nach Computereffekt ausgesehen haben?
Yeah, I mean, it's such an evocative image seeing those two towers and, you know, of course, when any of us see them, our mind immediately goes to the tragedy. How could we not? And I was living in New York City on 9/11. I remember that day really well, and I think it makes perfect sense that we all remember that tragedy. But I also think that with any tragic loss, it's good to remember positive things and beautiful memories and that's what we wanted to do with this movie in the towers.
Joseph Gordon-Levitt, der zum Zeitpunkt von 9/11 in New York gelebt hat und es live mit ansehen musste, wie diese Türme damals in sich zusammengestürzt sind. Jetzt im Film sind sie wieder da, im Film, der 1974 spielt, und das wirklich täuschend echt. Und noch was anderes ist auch täuschend echt. Ja, Joseph Gordon-Levitt hat selbst gelernt, auf einem Stahlseil zu laufen. Alles andere wäre auch tatsächlich albern gewesen.
Yeah, I can do it now. I've never been on a wire that's as high as, you know, between two buildings. So when I learned, you know, you learn on a wire that's just a couple feet off the ground, and that way when you lose your balance, you can step off and step back on. And this was Philippe that was teaching me how to walk on the wire. We did this, you know, workshop together, just me and him, where he wanted to teach me how to do it. And by the end of our workshop, I was walking on a 6 feet high wire, which, you know, is a little higher because you can't step off. And then when we shot the movie, I was 12 feet off the ground, which is like 4 meters is, I think, 12 feet, something like that. And of course, that's nothing compared to 1,300 feet off the ground, which is what the Twin Towers are. But you'd actually be surprised standing up 12 feet off the ground on a wire, definitely get that rush of fear and adrenaline. And having those feelings really helped. deliver the performance.
Also Respekt an den Schauspieler Joseph Gordon-Levitt, der natürlich nicht in 400 Meter Höhe über ein Drahtseil gelaufen ist für den Film, aber immerhin in 4 Meter. Und wer weiß, wie das ist, in 4 Meter Höhe auf einem Drahtseil zu stehen, sagt er. Das ist schon irgendwie spooky, denn man weiß, wenn man von da oben runterfällt, kann man sich auch schon wirklich böse wehtun. Super gemacht im Film, ganz klare Empfehlung. The War, guckt ihn euch an, ab Donnerstag neu im Kino. Und damit entlasse ich euch aus eine Stunde Film in die Nacht. Ich bedanke mich herzlich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit an diesem Abend. Überlegt euch, ob ihr morgen vielleicht euch alle 3 Teile von Zurück in die Zukunft anguckt. Morgen ist er der 21. Oktober 2015. Also wirklich dieser ganz besondere Tag. Und in über 500 Kinos in Deutschland könnt ihr euch morgen alle 3 Filme nochmal angucken, wenn ihr das wollt. Tom Westholt ist raus. Ich sage danke und tschüss. Auf Wiederhören.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.